Ja, also über die spannende Zeit, in der wir leben, da müssen wir gar nicht drüber reden. Manchmal kommt es einem ja schon aus den Ohren raus und man denkt, boah, ich habe echt keinen Bock mehr. Also so ist irgendwie, es käst einen so richtig an. Und gerade bei mir als freiheitsliebenden Menschen, ich finde so Gängeleien und so Zeugs, ich könnte euch Storys erzählen, wo ich einfach denke, da haut es mir in der Vogel raus. Aber schon ein anderes Thema. Eine schwierige Zeit manchmal, aber wir haben auch insgesamt, also ich sag mal, die Pandemie ist das eine, aber wir haben insgesamt so auch, also habe ich den Eindruck, so ganz viel in Umbrüchen zu tun. Wir haben wirtschaftliche Umbrüche, ja, Elektromobilität, gerade hier bei Audi, nicht nur bei Audi, aber ja, steht an. Viele Stellen werden abgebaut. Ein Elektromotor braucht nicht so viel Entwicklungspotenzial oder so viele Entwicklungsmenschen wie ein Verbrenner. Ja, was kommt da auf uns zu? Da mag man vielleicht schon mal die Frage stellen. Wenn Audi hier ein bisschen Stellen abbaut, dann wird es hier im Landkreis ein bisschen düster. Neulich habe ich ein Interview vom Seehofer gehört, da hat er mal gesagt, naja, die Gegend war vor 100 Jahren mal das Armenhaus Bayerns. Oh. Ja, genau. Ja. So, also technologisch, wir haben gesellschaftliche Umbrüche, Flüchtlingskrisen, wie gehen wir da damit um? Wir haben vielleicht auch finanzielle Umbrüche, wenn man mal an die Inflation denkt. Wo endet das alles? Und da kann es einem schon manchmal so, kann man ein bisschen ängstlich werden, kann man ein bisschen denken, was kommt da auf uns zu? Und jetzt haben wir heute den zweiten Advent, da feiern wir quasi ja, den Ausblick auf unser Herr kommt wieder. Aber was wir eigentlich noch sehen, bis unser Herr wiederkommt, ist erstmal noch was ganz anderes. Manchmal Schwierigkeiten. Und vielleicht geht es dir auch in deinem persönlichen Leben so, dass du sagst, naja, das, was da draußen herum um mich herum passiert, das ist ja schlimm genug. Aber bei mir, in meiner persönlichen Familie, Krankheit, Verlust vielleicht von einem lieben Menschen, vielleicht Streit in der Familie oder Streit in der Gemeinde oder Streit mit Nachbarn oder wie auch immer, schwierig. Und dann feiern wir Advent. Und in dieser Spannung ist immer dann. Und wir suchen dann die Spannung irgendwie aufzulösen, weil wie soll ich an was Gutes glauben, wenn ich eigentlich nur Dreck sehe? Und so ist den Leuten in der Bibel früher auch schon gegangen. Im Hebräerbrief heißt es, Kapitel 10, Vers 35, werft euer Vertrauen, werft euren Glauben nicht weg, der eine große Belohnung hat. Und manchmal denkt man dann, boah, ich mag ihn wegwerfen. Ich hab keinen Bock mehr. Ich mag auch nicht mehr beten. Ich habe schon so lange gebetet. Ich habe schon so lange gehofft. Ich mag schlichtweg auch nicht mehr enttäuscht werden. Also werft euren Glauben, werft euren Vertrauen nicht weg. Und jetzt ist die Frage, was heißt denn eigentlich Glauben? Und Hebräer 11, Vers 1, habt ihr vielleicht schon mal gehört, diesen Satz, da heißt es, der Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifel an dem, was man noch nicht sieht. Also was ist Glaube, wenn du morgen einkaufen gehst, zum Aldi, zum Netto, Penny oder wie auch immer. Und da ist diese Glastür, diese Schiebetür. Und du läufst volle Karacho drauf zu, dann ist das Glaube. Die feste Zuversicht auf das, was man hofft, nämlich, dass die Tür aufgeht. Und ein Nichtzweifel an dem, was man noch nicht sieht, nämlich, dass die Tür dann irgendwann offen ist. Wenn du diesen Glauben innerlich nicht hättest, du würdest ganz zaghaft dich an diese Tür herantasten. Du hast also ein Urvertrauen in dieses elektronische, in diesen Bewegungsmelder, der dann auch wirklich funktioniert. Man stelle sich vor, ja, einer macht den aus, bam, schwierig. Das ist Glaube. Oder eine andere Geschichte vom Glauben. Vor Jahren war ich mal im Krankenhaus, habe ich mal erlebt. Ich lag im Krankenhaus und ich war im mittleren Bett, also es waren noch so drei Bettzimmer. Ne? Schwaben haben nicht ganz so viel Geld. Also, ja. So jedenfalls. Und ich lag auf dem mittleren Bett und dann fragte, wir haben dann über Glaube und über was ich, alles Mögliche gesprochen. Plötzlich fragt der auf der Seite über mich hinweg zu dem anderen, sag mal, glaubst du an Gott? Ja, ich habe gerade ein Buch gelesen, ich habe gedacht, jetzt bin ich gespannt. Ne? Ich habe so getan, als ob ich weiterlese, aber Ohren waren so. Ich habe gedacht, jetzt bin ich gespannt, glaubst du an Gott? Und dann er so, krummelig ein bisschen. Und dann sagt er, also was ich glaube, ist, dass am nächsten ersten im Monat das Geld auf dem Konto ist. Dachte ich, naja, super, ganz toll, ganz toller Glaube. Beim zweiten Nachdenken habe ich gedacht, das ist gar nicht so schlecht, das ist Glaube. Der Glaube, dass am nächsten ersten das Gehalt auf dem Konto ist. Und dementsprechend lebt er. Das heißt also, der geht praktisch jetzt schon mal einkaufen, in diesem Monat, weil er weiß, im nächsten Monat kommt wieder Geld. Stell dir mal vor, nur mal gedanklich, stell dir mal vor, du wärst dir nicht sicher, ob am nächsten ersten wieder Geld kommt, auf dein Konto. Das wäre unsicher. Dann würdest du manche Ausgaben nicht tätigen. Auf manches würdest du verzichten. Aber weil du eine tiefe Zuversicht hast auf das, was man hofft, nämlich das Geld kommt, und ein Nichtzweifeln, was man noch nicht auf dem Kontostand sieht, Dementsprechend lebst du. Du gibst du Geld aus, was du vielleicht noch gar nicht hast. Das ist Glaube. Ja, und jetzt heißt es eben, werft euren Glauben nicht weg. Ich glaube auch, dass viele Leute oder die meisten vielleicht den Glauben gar nicht wirklich wegwerfen. Also es gibt schon Leute, die den Glauben wegwerfen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube eher, dass der Glaube so im Laufe der Jahre auch verblasst. Man hat mal Feuer gehabt. Man hat mal geglaubt. Man hat mal gehofft. Man hat mal alles auf eine Karte gesetzt. Und dann wurde man vielleicht an der einen oder anderen Stelle enttäuscht. Dann ist es auf der einen oder anderen Stelle, hat es nicht so funktioniert, wie man eigentlich gedacht hat. Und dann fängt der Glaube an, sich abzuschwächen, zu verblassen. Dann wird der Glaube in irgendeiner Form so eine religiöse Überzeugung. Ja, also man glaubt schon, aber man rechnet nicht mehr ernsthaft mit Gott. Das ganze Leben spricht eigentlich eine ganz andere Sprache. Ja, also man könnte genauso gut auch Vegetarier oder sonst irgendwas sein. So, man hat irgendwie eine Überzeugung, eine Lebensphilosophie, aber so wirklich der Glaube, der sich auswirkt im Leben, das ist dann schwierig. Ja, der Glaube zeichnet sich dann aus durch einen Fischaufkleber auf dem Auto oder vielleicht ein Kreuz im Haus oder vielleicht das regelmäßige Tischgebet. Aber lebendig ist er nicht mehr. Er ist dann, wie Jakobus schreibt, der Glaube ist dann tot, weil er sich nicht mehr auswirkt in die Tat, in einkaufen gehen, obwohl noch kein Geld auf dem Konto ist quasi. Und vor einiger Zeit habe ich eine Geschichte gelesen von einem Albert Hoffmann, der war Bibelübersetzer vor über 100 Jahren und in Papua-Neuguinea stationiert, ja, so ein Missionar, Bibelübersetzer. Und also das Stichwort, ich bin bei der Glaube, ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ja, das ist meine Überschrift gerade. Auf das, was man hofft, die feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und das Problem war, es gab damals nicht wirklich eine gute Übersetzung in Papua-Neuguinesisch quasi für den Begriff Hoffnung. Die haben keinen richtigen Begriff gefunden, Hoffnung. Und dann schreibt er eben so seine Geschichte. Er war dann in Deutschland, seine Kinder hat er dann dagelassen, ist wieder ausgereist mit seiner Frau. Dort haben sie nochmal ein Kind bekommen und dieses Kind ist nach nicht mal einem Jahr verstorben. Und jetzt kommt die Geschichte. Wie ich am nächsten Vormittag den Sarg, also für seinen Sohn, zimmerte und Tränen auf die gehobelten Bretter netzte, beobachtete mich aufmerksam ein Einheimischer. Endlich fing er teilnahmsvoll an. Dein Sohn ist tot, werdet ihr jetzt weggehen? Nein, presste ich hervor. Aber ihr werdet auch sterben. Was machen dann eure Kinder? Fragte er weiter. Die sind in Gottes Hand. O Hoffmann, wunderte sich der Einheimische, was seid ihr Jesusleute für Menschen? Ihr habt andere Herzen als wir. Aber nicht wahr? Ihr könnt durch den Horizont sehen. Ja, sagte ich, mein Freund, das können wir. Und dabei kam mir die Lösung unseres Übersetzungsproblems in den Sinn. Durch den Horizont sehen. Ist das nicht ein schönes Wort für Hoffnung? Durch den Horizont sehen. Der Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was man durch den Horizont sieht. Und ein Nichtzweifeln an dem, was noch nicht wirklich da ist, aber man schon sieht. Also durch den Horizont sehen. Und je nachdem, in welcher Lebensphase du gerade bist, oder global gesehen oder du persönlich, vielleicht eine schwere Diagnose, durch den Horizont sehen. Vielleicht einen Menschen verloren, durch den Horizont sehen. Vielleicht die Ehe, die dir gerade um die Ohren fliegt, durch den Horizont sehen. Inflationsängste durch den Horizont sehen. Was heißt durch den Horizont sehen in deinem Leben im Augenblick für dich? Durch den Horizont sehen. Und der Predigtext, ich bin noch lange nicht beim Predigtext, da kommen wir, ich habe ja heute 3-4 Stunden Zeit, oder? Habe ich? Nein, Quatsch, Blödsinn, nein. Der Predigtext kommt jetzt, ja? Und zwar, vor einiger Zeit war ich unterwegs und dann höre ich mir im Auto dann gelegentlich so Hörbibel an, ne? Also einfach nur Texte, einfach hören, man kommt ja auch so viel nicht zum Lesen und so. Und da bin ich über einen Text gestolpert im zweiten Buch der Könige, Kapitel 6. Folgende Situation, in dieser Phase, da ist das Königreich Syrien mit dem Königreich Israel, die sind befeindet, die haben gerade Krieg. Und der syrische König, der ist quasi permanent dabei, irgendwie die Israeliten zu gängeln und auch zu überfallen. Und er legt Hinterhalte. Kurzum, er versucht es zumindest, aber es gibt einen Propheten in Israel und der Typ heißt Elisa. Und Elisa ist irgendwie ein cleveres Kerlchen oder hat eine enge Verbindung zu Gott. Jedenfalls, er kriegt ein Gespür für das, was der syrische König vorhat. Und immer wenn der syrische König praktisch einen Hinterhalt legt, dann informiert er den israelischen König und der umgeht diesen Hinterhalt. Und das funktioniert mehrmals, also ne, läuft praktisch der Angriff der Syrer quasi ins Leere. So, und da wird der syrische König, der, dem platzt dann irgendwann mal der Hals. Ne, denkt, das gibt's doch nicht. Ja, da muss ich irgendeinen Spitzel haben, irgendeiner, der mich verrät. Wer ist in meinen Reihen? Und dann sagen seine Leute, nee, das ist der Prophet Elisa, der quasi dem israelischen König immer alles verklickert, wo du hin willst. Ja, und dann kriegt er einen Zorn. Und jetzt kommt der Text. 2. König, Kapitel 6, Abvers 13. Und der König, also von Syrien, oder ja, befahl, versucht auf der Stelle diesen Mann zu finden. Dann lasse ich ihn verhaften und herbringen. Der König erfuhr, dass Elisa sich in Dothan aufhielt. Zugleich schickte er ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen in Dothan erreichten. Und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Also Elisa, dieser Prophet, und sein Diener, der ist auch dabei, die sitzen in Dota, ja, die haben da irgendwie übernachtet, und heimlich über Nacht schleicht sich quasi das gegnerische Heer in der Stadt an und umzingeln diese Stadt. Und die beiden sitzen jetzt in der Falle. Feindliche Streitkräfte, über Nacht aufmarschiert, überraschend, plötzlich. Und ist es nicht etwas, was du vielleicht auch erlebst, was ich manchmal erlebe, dass plötzlich das feindliche Heer überraschend kommt? Nicht mit Ansage, hallo, in 3-4 Monaten wird schwierig in deinem Leben, sondern du wachst eines Morgens auf und plötzlich ist irgendwie alles anders. Plötzlich hat sich deine Situation radikal verändert. Die Diagnose kommt plötzlich. Eine Hiobsbotschaft ereilt dich plötzlich. Die Entscheidung für einen Arbeitsplatz fällt plötzlich. Ja, es gibt manchmal Dinge, die kommen plötzlich, schlagartig. Von heute auf morgen eine neue Situation. Und die beiden, die sitzen jetzt in der Falle. Und der Belagerungsring schließt sich. Und den Leuten in der Stadt wird's Angst und Bange. Und das schöne Wort, oder das Wort Angst, das Schöne ist an Angst, Angst kommt aus dem Mittelhochdeutschen von Angist. Angist. Und Angist ist die Enge. Wir haben es heute noch im deutschen Sprachgebrauch. Angst macht eng. Merkt ihr was? Ist nur eine Vokalverschiebung. Ang, eng, ang, eng. Angst macht eng. Angst schnürt ein. Angst nimmt einen die Luft zum Atmen. Ja, Angst, da ist man plötzlich gefangen. Man weiß selber keinen Ausweg mehr. Was soll ich machen? Man hat äußerlich mit den Umständen zu kämpfen und innerlich mit der Enge, mit der Angst. So, und jedenfalls, es geht dann weiter, die sind umzingelt und die Reaktion aber von Elisa und seinem Diener, die sind wiederum völlig unterschiedlich. Da heißt es dann weiter, Vers 15, als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun? Merkte die Angst. Was sollen wir jetzt bloß tun? Rief er. Doch Elisa beruhigte ihn, du brauchst keine Angst zu haben. Ein und dieselbe Situation und zwei komplett unterschiedliche Reaktionen. Der eine hat Angst, dem ist eng, und der andere sagt, keine Angst. Und jetzt mag man die Frage stellen, warum hat der zweite, Elisa in dem Fall, keine Angst? Ist er einfach nur ein phlegmatischer Typ? Ne, der irgendwie, keine Ahnung, der durch nichts aus der Ruhe zu bringen ist? Oder ist er vielleicht irgendwie hoffnungsloser Optimist, so nach dem Motto, naja, Hals hoch oder Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist, es wird schon irgendwie. Oder glaubt er an Gott? Naja, das macht er. Aber das tut der Diener auch. Der Diener glaubt auch an Gott. Also kann man an Gott glauben und trotzdem eine unterschiedliche Reaktion haben? Fragezeichen. Vielleicht ist dieser Elisa ja auch seinem Schicksal ergeben. Ja, vielleicht ist er auch schon ein paar Jahre älter. Der Diener ist noch ein bisschen jünger, der hat noch das Leben vor sich. Ja, und der andere, der sagt, naja, mei, das Erdendasein. Wenn mich Gott abholt, dann ist es halt so. Und man ist so fatal, im Deckmantel des Glaubens, aber eigentlich hat man abgeschlossen innerlich. Was ist es? Oder lebt vielleicht Elisa in einer frommen Scheinwelt, dass er abgehoben ist? Ich habe gerade gedacht, als wir dieses Lied gesungen haben, ich sehe, ich weiß nicht, ich sehe Ne? Habe ich gedacht, naja, ist einfach nur ein Wunsch. Oh, es wäre schön, wenn. Oder sehe ich es wirklich? Ja. Also man möchte eigentlich Elisa am liebsten rechts und links eine runterhauen und sagen, sag mal Elisa, komm endlich auf die Welt. Siehst du denn nicht die Realität? Siehst du nicht, wie es hier wirklich aussieht? Wir sind eingekesselt. Komm raus, wach endlich auf. Aber jetzt kommt das Überraschende. Nämlich Elisa bittet Gott. Ja, da heißt es, hab keine Angst, sagte Elisa. Und dann betete er, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Und wenn ich jetzt der Diener wäre und ich hätte dieses Gebet von Elisa gehört, boah, ich hätte gedacht, ich glaube, ich sitze im falschen Film. Egal, was du geraucht hast, lieber Elisa, du solltest wenig von dem Zeug nehmen. Ja, öffne ihm die Augen. Ich meine, wie überheblich ist denn das? Ja, wenn einer einem sagt, na, du siehst die Realität noch nicht wirklich. Ich mag nicht als Kind behandelt werden. Ja? Und eigentlich aus meiner Perspektive, aus der Dienersperspektive, würde ich sagen, Elisa, du bist derjenige, der die Situation völlig falsch einschätzt. Ja? Du bist hier gelassen, aber die Welt bewegt sich. Da ist Inflation am Kommen, da ist Arbeitsplatzabbau, da ist Krankheit, da ist Pandemie, da geht es den Bach runter. Wach auf, mein Freund. Aber jetzt ist es schon passiert. Ja, öffne ihm die Augen, hat Elisa gebetet. Und dann heißt es, und da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Also Elisas Diener hat die Realität gesehen, die Gefahr. Ja, hat er gesehen. Aber er hat nicht die ganze Realität gesehen. Er hat nur einen Teil der Realität gesehen. Nämlich nur das, was sichtbar vor Augen war, aber noch nicht die Dimension dahinter. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir vielleicht heute manchmal auch haben. Wir gucken Nachrichten und wir sehen das, was uns vor Augen ist. Und wir sehen aber noch nicht die richtige Dimension dahinter. Da fehlen uns manchmal geöffnete Augen. Dass vielleicht noch etwas ganz anderes vor sich geht. Und zwar im positiven Sinn. Nicht, oh, ne, und feindliche Mächte und, ne, wie auch immer, unsichtbare Mächte, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, das stimmt auch. Das ist auch nur ein Ausschnitt der Realität. Da gibt es auch Feuer und, ja, also Rosse und Streitwagen aus Feuer. Also, und viele meinen, wenn man glaubt, wenn man in eine christliche Gemeinde geht, wenn man irgendwie, ja, an Gott glaubt, man müsse irgendwie doch einen Teil der Realität ausblenden. Man muss irgendwie wirklichkeitsfremd sein. Viele glauben, man muss in irgendeiner Form ein gutes Maß haben, die Welt oder wie auch immer die Realität zu verleugnen. Und das Gegenteil ist der Fall. Ich gerade wenn ich an Gott glaube, bin ich herausgefordert, die ganze Realität zu sehen. Und ja, da ist Krankheit, ja, da ist Schuld, ja, da sind Ehekrisen, ja, da ist Tod, ja, da ist Arbeitslosigkeit, ja, da sind schwierige finanzielle Probleme, ja, da ist eine Pandemie. Ja, sehen wir. Aber die Frage ist, sehen wir auch noch etwas anderes? Der Glaube ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist. Auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Und der Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft, durch den Horizont sieht und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Also, ich lade dich ein, im zweiten Advent nochmal den Glauben, deinen Glauben neu zu entdecken. Elisa übrigens heißt, Gott ist Rettung, wörtlich übersetzt. Und die Frage ist, glaubst du Elisa, also nicht dem Elisa, sondern glaubst du, dass Gott die Rettung ist, für deine konkrete Situation, in der du gerade steckst, was dir gerade Muffesausen macht, was dich nachts nicht schlafen lässt, was dazu führt, dass du Verspannung hast, dass der Magen sich irgendwie verkrampft. Ich meine, das ist doch der Punkt. Ja, unser Glaube, der äußert sich tatsächlich in den Verspannungskopfschmerzen, also unser Misstrauen Gott gegenüber. Wenn ich gelassen wäre, müsste ich nicht verspannt sein, aber meine Verspannung sagt etwas darüber aus, nämlich, dass ich krampfe. Der Glaube, mein Glaube äußert sich in der Art, wie ich schlafen kann. Wenn du nachts nicht schlafen kannst, weil du wach liegst und grübelst, dann ist es eine Botschaft. Dann heißt es etwas, dann zeigt es sich nämlich, dass du in Wirklichkeit noch nicht wirklich angstfrei bist, sondern noch dich in einer Enge befindest, dass du nicht wirklich Gott glaubst, dass nicht du glaubst, dass seine Welt Wirklichkeit ist. Wenn du Magenschmerzen hast, also unser Glaube äußert sich in ganz vielen körperlichen Symptomen oder unser Glaube oder unser Misstrauen Gott gegenüber. Und deswegen sind Christen, sie sind Menschen mit Hoffnung. Das sind Menschen, die durch den Horizont sehen. Und es kann sein, dass dir der Blick im Moment ein bisschen vernebelt ist. Mir wird er manchmal vernebelt. Manchmal geht mir mein Allerwertester auf Grundeis und manchmal schlafe ich schlecht. Und der Punkt, der mir dann oft mal einfällt, ist, dass nicht die Nachtruhe das Problem ist, meine Nachtruhe, sondern mein fehlendes Vertrauen. Und dann sage ich, lieber Gott, ich möchte gern durch den Horizont sehen. Lass mich deine Welt sehen, die Wirklichkeit, in der du lebst. Ja, ich möchte die Probleme sehen und die sehe ich schon, ja, aber ich möchte auch dich sehen. Und das wünsche ich euch für den zweiten Advent in diesem Sinn. Gott segne euch. Amen.